Genau, ich darf heute über das Thema ein Reich des Lebens predigen. Wir haben gerade in der EFG Kirchheim die Predigtreihe Kingdom, also Reich Gottes, und da hatten wir auch das Thema Reich des Lebens. Genau, da darf ich heute drüber sprechen, aber ich habe gedacht, ich starte heute mal mit einem Witz. Seid ihr witzaffin zum Start von der Predigt? Den habe ich vor kurzem gehört, den fand ich doch recht lustig, und da habe ich gedacht, den gebe ich mal weiter. Also wir stellen uns vor, Jesus fährt mit einem Auto und wird von der Polizei angehalten. Und dann kurbelt das Fenster runter. Damals gab es ja noch keine automatischen, deswegen kurbelt das Fenster runter. Und dann sagt der Wachtmeister, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Und Jesus gruschtelt in seinem Auto und streckt den Fahrzeugpapiere und den Führerschein hin. Und dann fragt der Herr Wachtmeister, warum haben Sie mich denn angehalten? Schaut der Wachtmeister auf den Führerschein und sagt, Herr Christus, Sie sind mit 12 Anhänger unterwegs. Es war also tatsächlich so, also ich fand lustig, ich finde aber auch stumpfe Witze tatsächlich grundsätzlich ziemlich lustig, deswegen habe ich gedacht, den gebe ich euch mal mit. Also zum Start, heute geht's jetzt nicht um Anhänger unbedingt, sondern aber um Jesus geht's. Und Birgit, du hast gesagt, ihr habt gerade das Thema Gottesbilder, auch Altes, Neues Testament, und da ist Jesus eigentlich eine ganz gute Anlaufstation, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir verengen Jesus darauf, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, was stimmt, absolut. Aber was war auch eine Aufgabe von Jesus, dass er Gott, den Vater, uns offenbart. 1. Johannes 1,18. Die Aufgabe von Jesus war, Gott, den Vater, zu offenbaren. Es sagt ja Jesus, ich rede nur das, was ich den Vater reden höre. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann schauen wir uns Jesus an. Und was hat Jesus letztendlich getan? Aus radikaler Liebe ist er für uns am Kreuz gestorben, als Offenbarung der Liebe des Vaters. Und mit den ganzen Heilungswundern und was nicht alles drum und dran. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott der Vater ist, dann schauen wir uns Jesus an. Und heute schauen wir uns auch eine Geschichte von Jesus an. Und zwar eine recht bekannte, sind bloß 3 Verse und die lese ich uns mal vor. Da heißt es im Johannes Evangelium 7,37 bis 39, an den letzten Tagen, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Heiligen Geist oder von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also diese 3 Verse schauen wir uns heute ein bisschen genauer an, weil ich glaube, da steckt ganz, 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 ganz viel drin. Auch für uns, und wir starten mit dem Tag des Festes. Weil es ist interessant, oftmals greift ja Jesus Begebenheiten auf und deutet sie um oder deutet sie neu. Also zum Beispiel seine Rede über das Brot des Lebens, darüber hat er gesprochen, als er Brot vermehrt hat. Und so gibt's ganz viele Passagen, wo Jesus Dinge aufgreift, die in der Gegenwart waren und sie umdeutet oder neu deutet. Und das ist an der Stelle auch so, deswegen ist der Tag, der große Tag des Festes wichtig. Um welches Fest handelt es sich? Es ist Laubhüttenfest. Eins der 3 großen jüdischen Feste bis heute, das Passafest und der Versöhnungstag sind die anderen 2. Es gibt noch andere Feste, aber das ist ein großes Fest gewesen und es war ein Pilgerfest. Das heißt, alle Männer mussten oder sollten nach Jerusalem ziehen. Und da wurden natürlich diese Pilgerpsalme wurden gesungen und es wurde nach Jerusalem hingezogen. Und es war noch weiter ein ganz besonderes Fest, weil an diesem Tag durften die Männer, oder in diesem Fest durften die Männer aus dem Männervorhof in den Priestervorhof. Normalerweise war der Priestervorhof tabu, außer für die Priester. Und an diesem Fest durften auch die Männer in den Priestervorhof. Das Fest ging 7 Tage lang und an diesen 7 Tagen durften die Männer in den Priestervorhof und einmal um den Altar laufen. Außer beim letzten Tag, dem großen Tag, da durften sie 7-mal um den Altar laufen. Und da war Stimmung, da war Party, da wurden diese Hallel-Psalme gebetet, Psalm 113 bis 118. Psalm 118 ist der Psalm, wo es heißt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich sein und unsere Freude haben. Ja? Wir lesen den an Hochzeiten und die beim Laubhüttenfest. Also da war Stimmung, da war Party, die hatten Sträuße, die sind um diesen Altar rumgezogen. Und es ist interessant, mal reinzuschauen, warum sie überhaupt dieses Laubhüttenfest gefeiert haben. Und das Erste ist, es war ein Erntedankfest. Kennen wir, es gibt übrigens noch weitere jüdische Feste, die zum Erntedank sind. Das Laubhüttenfest ist eins davon. Also, Dank Gottes, dass der Gott des Himmels versorgt. Kennen wir, war auch damals ein ganz großes Fest. Aber diese Feste in der jüdischen Kultur hatten meistens mehrere Ebenen. Und die zweite ist, es war ein Gedenken an die Versorgung und Bewahrung und Leitung Israels in der Wüste. Viele Feste im Judentum sind ja in Verbindung mit dem Auszug aus Ägypten. Und dort auch. Also es wurde daran gedacht, dass Gott sie versorgt hatte mit Manna und so weiter, sie geleitet hat mit der Feuer und mit der Rauchsäule. Also ein Gedenken daran, wie gut Gott ist und dass er bewahrt und dass er leitet und dass er versorgt. Und daher haben auch bis heute übrigens die Juden in Laubhütten übernachtet, um sich es wirklich vor Augen zu malen, dass es ihnen nicht immer so gut ging wie uns jetzt auch heute mit dem festen Dach über dem Kopf, sondern sie haben sich Laubhütten gebaut. Das sieht man auch, das ist tatsächlich so eine Laubhütte aus Israel, wo man dann auch die Sterne durchblitzen sieht. Und man merkt, okay, wir sind dann doch abhängig von Gott. Bis heute noch. Und das Dritte, es war ein Fest der Erwartung auf den Messias. Das Judentum hat ja immer, bis heute eine ganz große Erwartungshaltung gehabt, dass eines Tages ein Messias kommen wird, ein Retter kommen wird. Das war damals die Erwartung von einer politischen Größe, die die Römer rausschmeißen. Es war die Hoffnung, dass das Großdavidische Reich wieder aufgebaut wird, dass sie wieder ein freies Volk sind. Es war damals schon die Erwartungshaltung und es war auch ein Fest der Erinnerung, dass sie das selber das auserwählte Volk sind. Und daher ist an diesem Tag immer der ein Priester zu dem Teich Siloa gegangen, hat sich einen Krug voll mit Wasser geholt und ist in den Tempel hochgezogen mit Getöse und Fest und ist in den Tempel hineingezogen zum Altar, hat das Wasser ausgegossen, Wein ausgegossen und so ein Trankopfer gebracht. Und dabei wurde zitiert dieser Vers, Jesaja 12,3, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Es wurde zitiert, also es war die Hoffnung, Gott rettet. Wir sind das auserwählte Volk und Gott wird retten. Also es war eine Erwartungshaltung. Also dieses Trankopfer, und wir erinnern uns, an diesem Tag, dem Tag des großen Festes, sind die Männer um den Altar gelaufen. 7-mal und haben gesungen und haben gefeiert und haben die Sträuße gehoben. Da war Stimmung. Also, in dieser Situation sind wir. Und was lesen wir da? Was sagt Jesus? Jesus steht daneben oder Jesus ist dabei. Wir erinnern uns, also Jesus war Mann, Jesus war Jude und Jesus ist auch in Jerusalem gewesen. Das heißt, er ist mit Sicherheit mit rumgelaufen und hat mit Sicherheit auch die Psalmen gebetet, hat mitgefeiert. Er war Jude, er war ein Mann, er hat da mitgefeiert, er war Teil des Volkes. Und dann lesen wir, an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also er sieht die Hoffnung und er sieht die Freude, er sieht, wie die Männer da drum laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt nicht im Priestervorhof ist, sondern im Männervorhof oder vielleicht sogar in der Säulenhalle. Er sieht diese Freude, er sieht das Fest, er sieht die Hoffnung. Und dann sagt er im kleinen Kreis mit seinen Jüngern, Jungs, ich sag euch ein Geheimnis. Nee, er steht und er rief und sagt, wer dürstet, der komme zu mir. Also er sieht die Hoffnung und er sieht die Freude und zugleich sieht Jesus tiefer, weil er sieht auch den Durst von den Menschen. Er sieht den Durst von den Menschen und sagt, hey, wenn jemand dürstet, dann kommt zu mir. In der Bibel ist Durst ja immer ein Bild, nicht nur unbedingt für Wasser, oh, es ist heiß, ich sollte was trinken, sondern es ist dieses Bild, Durst ist eine Sehnsucht nach Hoffnung. Eine Sehnsucht nach Freude, es ist auch in der Bibel eine Sehnsucht nach Sinn, eine Sehnsucht nach mehr. Letztendlich ist Durst in der Bibel auch die Sehnsucht nach Gott. Und Jesus sieht die Menschen, sieht ihre Hoffnung, sieht ihre Freude und zugleich sieht er tief in ihre Herzen rein, dass da was ist, dass da ein tiefer Durst ist. Und letztendlich es ist, der diesen Durst stillen kann. Weil er damals bereits durch ihn wurden ja die ganzen Menschen erschaffen und wie wir auch hier. Und er kennt die Menschen und er liebt die Menschen und er weiß, was die Menschen brauchen, damals wie heute. Und er liebt sie so sehr, dass er letztendlich am Kreuz für sie stirbt, was wir auch heute am Abend beim Abendmahl feiern. Er ruft und sagt, komm zu mir. Und wer soll zu ihm kommen? Jemand. Alle. Ich glaube, dass er damit, wenn er da ruft, wir wissen aus der Bibel, dass im Tempeleingang oftmals Bettler waren. Und ich glaube, bei so einem Fest waren da umso mehr Bettler, weil da haben sie gehofft, oh, vielleicht sind da die Gläubigen ja großzügig. Ja, mit dem Jahwe-Glaube habe ich es eigentlich nicht so, aber vielleicht sind die Gläubigen großzügig. Diese jemanden, die am Tor sitzen, die hat Jesus gerufen. Und ich glaube, er hat auch den Priester gerufen, der zum Teich Siloah gegangen ist und den Krug voll gemacht hat. Jesus ruft alle zu sich und sagt, komm zu mir, wen's dürste, der komme zu mir und trinke. Und mir ist dieses Bild nachgegangen von, es gibt Quellen oder vielleicht Altäre, um die Menschen rumlaufen und hoffen und freuen und ihre Hoffnung da hineinlegen. Und Jesus steht daneben und sieht es und sieht die Freude und sieht die Hoffnung und sagt, ja, das ist gut, das könnt ihr machen. Aber wenn es euch wirklich dürstet, dann kommt zu mir und trinkt. Seht ihr dieses Bild so innerlich vor Augen? Und ich glaube, das können wir auf unser Leben übertragen, weil wir ganz viele Quellen in unserem Leben haben. Ich habe uns jetzt mal 3 mitgebracht. Die erste Quelle sind Menschen. Ehe, Familie, Freunde, Kinder. Also eine Quelle, wo wir draus trinken, um unseren Durst zu stillen. Draus trinken und draus trinken. Und jetzt die Frage, ist es schlecht, daraus zu trinken? Nee, Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Gott hat uns geschaffen, dass wir Gegenüber haben, dass wir Freunde, Familie haben. Auch Kinder und so weiter. Das ist ein Geschenk, das ist Segen. Und wir dürfen daraus trinken und wir dürfen es genießen. Unser Leben ist so bunt durch Menschen. Egal, ob jetzt in der Familie oder als Single geschieden oder Menschen machen unser Leben bunt. Und Gott weiß es. Und Gott schätzt es. Aber kann es nicht sein, dass wir manchmal um diese Quelle herumlaufen und rumlaufen und rumlaufen und uns von Menschen tiefes, echtes Leben erwünschen. Dass Menschen die tiefsten Sehnsüchte meines Lebens stillen. Und dann wird plötzlich aus einer Quelle, die gut ist, wird plötzlich ein Altar, den ich anbete. Und wenn wir jetzt Rosamunde Pilcher, heute ist Sonntag, heute Abend kommt der Tatort. Wenn wir uns eine Rosamunde Pilcher anschauen, worum geht's? Oh, ein Mensch geht's nicht gut. Möglicherweise in einer Beziehung, möglicherweise nicht. Alles schwierig. Und die große Liebe wird gefunden. Und dann ist das Leben wieder richtig gut. Davor nicht. Und es ist unsere Kultur, wo romantische Beziehungen tatsächlich zu einem Gott sterilisiert worden sind. Wenn du kein echtes Leben hast, dann brauchst du vermutlich einen Partner. Einen neuen Partner möglicherweise, weil der Alte alt geworden ist. Ja, ja. Das ist unsere Kultur. Aber im Christlichen, in der Gemeinde gibt es dasselbe auch. Du hast nur volles und echtes Leben, wenn du nicht alleinstehend bist, sondern einen Partner hast, einen Ehemann hast. Und wenn du einen Ehemann hast, dann hast du nur echtes und volles Leben, wenn du Kinder hast. Und Menschen, die dann eben sagen, ja, ich habe aber keinen Partner oder keine Kinder. Oder Omas und Opas, ich habe keine Enkel. Habe ich dann kein volles Leben? Habe ich dann kein echtes Leben? Und ich laufe um den Altar rum und bete an, dass ich möglicherweise einen Partner finde und möglicherweise Kinder bekomme, möglicherweise Enkel bekomme und erwünsche mir hier echtes und tiefes Leben. Und da ist eine Frustration da und da ist ein Schmerz da, das ist gar keine Frage. Aber kann es nicht sein, dass Jesus daneben steht und sagt, ich habe echtes Leben. Und auch wenn wir in der Ehe sind, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Es besteht die Tendenz, dass ich meine Frau ausquetsche und meine Kinder ausquetsche, wenn ich innerlich leer bin und mir erhoffe, dass sie alle meine Wünsche von meinen Lippen abliest. Und meine Frau macht es nicht. Mensch! Falsche Frau? Rosamunde Pilcher, ich brauche eine neue. Aber ihr merkt, das sind Dinge in unserem Leben, die kennen wir. Und Jesus steht daneben und sagt, diese Dinge sind gut. Erfreut euch daran. Aber wenn ihr echtes, tiefes Leben sucht, dann kommt zu mir. Dann kommt zu mir. Zweite Umstände, Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit, Ansehen. Ich habe, als ich angefangen habe, oder ich habe erst BWL studiert und mein Plan war ein alleinstehendes Haus mit einem Audi A6 davor. Es war mein Lebensziel, mein Plan. Und als mich dann Gott gerufen hat in den Vollzeitdienst, wo ich Theologie angefangen oder wo ich an dem Scheideweg war, Theologie zu studieren oder eben in der BWL zu bleiben, ich habe einen Abschluss auch gemacht, dann war das Geld meine größte Sorge, wo ich gedacht habe, ich werde meiner Frau jetzt nicht mehr den Wohlstand leisten können. Das, was ich mir eigentlich erwünscht hatte, das werde ich mir nicht mehr leisten können. Wohlstand. Aus Wohlstand fließt auch oftmals Sicherheit heraus. Wenn ich 100.000 auf dem Konto habe, dann ist es nicht so schlimm, wenn mein Auto kaputt geht. Sicherheit. Wenn meine Kinder, wenn mein Leben sicher ist, dann habe ich echtes Leben. Wenn ich gesund bin, bis 85. Kennt ihr den Spruch, Turne in die Urne? Das ist aber auch in unserer Gesellschaft ein ganz hoher Wert. Was ist wichtig? Dass du gesund bist bis an dein Lebensende. Oder ein letztes Ansehen, wenn jeder Mensch sagt, Mensch, du bist aber echt, boah, wie du gepredigt hast, wie du Moderation gemacht hast, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie gut du im Job bist. Und ich glaube, auch hier ist es. Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit, Ansehen, sind die Dinge grundsätzlich schlecht? Nein. Sie sind nicht schlecht, sie sind Segensgaben Gottes eigentlich. Wenn man sagt, okay, Wohlstand sind Segnungen Gottes, Gesundheit, Ansehen, Segnungen Gottes. Aber aus diesen Quellen, aus denen wir gerne trinken dürfen, kann ein Altar werden. Und ich lege alles in meinem Leben daran, dass ich angesehen werde. Und hoffe, dass ich dadurch Identität bekomme, dass ich dadurch Leben bekomme. Und Jesus steht daneben und sagt, wenn dich dürste, dann komm zu mir. Und ein letztes, das geht jetzt stark in meine Generation rein, Ablenkung, Aktivitätenbeschallung, Karriere. Schule hier und dann arbeiten, dann komme ich von der Arbeit, dann gehe ich in Sport und dann schaue ich mir auf Netflix was an, dann auf YouTube und dann habe ich mit vielen Jugendlichen geredet, was machen sie zum Einschlafen? Stöpsel rein, Podcast rein, bis eingeschlafen wird und am nächsten Tag geht's von vorne los. Beschallung, Beschallung, Beschallung und schnell, 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 auch in der Karriere, auch im Job kann es sein. Ich arbeite meine 60, 80 Stunden, ich gebe Vollgas. Und was ist es letztendlich? Es ist ein Überlagern dessen, was eigentlich wirklich in mir drin ist. Und wo ich das mir selber immer wieder sagen muss, Aktivität und Aktionismus ist kein Leben. Es gibt mir den Anschein nach Leben, weil ich beschossen werde mit ganz vielen Informationen und mein Hirn ganz viel Dopamin ausschüttet, weil ich ganz tolle YouTube-Videos anschaue. Aber letztendlich wird meine Sehnsucht nicht gestillt, sondern ich werde bloß beschallt, ich überlagere. Das ist in meiner Generation und drunter ein Riesenproblem. Wie geht's dir eigentlich? Weiß ich nicht, aber ich habe heute schon 3 Stunden Reels auf Instagram angeschaut. Gibt's, glaube ich, in jedem Alter, aber ich glaube, es ist ein großes Problem. Und wo Jesus daneben steht und sagt, Instagram ist kein Problem. Karriere, Arbeit ist auch kein Problem. Aber wo du Leben suchst, überlager deine Sehnsüchte nicht, sondern komm zu mir. Und ich glaube, es ist ein Aufruf an Menschen, die möglicherweise Jesus nicht kennen, auch von uns, oder sagen, okay, mit dem Jesus, weiß ich nicht. Ich glaube, diese ganzen Quellen sind gut, aber wenn es uns nach echtem, vollen Leben sehnt, dann ist Jesus derjenige, der uns echtes Leben geben kann. Aber auch für uns, wenn wir als Christen schon lange mit Gott unterwegs sind, das heißt ja nicht, dass wir einmal uns für Jesus entscheiden und sagen, Jesus, ich hab's jetzt voll drauf. Ich komme jetzt immer, wenn es mich nach Leben sehen, komme ich zu dir. Ich glaube, es gibt schleichende Prozesse auch in unserem Leben, wo wir Dinge zu Altären in unserem Leben machen, die eigentlich nur Quellen sein sollten. Und wir uns abwenden von dem, der echtes Leben hat. Oder aber Jesus dafür verantwortlich machen, dass er unsere Quellen immer wieder füllt. Und wenn die Quelle nicht voll ist, wir zu Jesus schreien und sagen, Gott, warum bin ich krank? Warum geht's meinen Kindern gerade nicht gut? Und es möglicherweise ein Hinweis von Jesus an uns ist, zu sagen, du hast gerade eine Quelle zu einem Altar gemacht und es ist ein liebevoller Hinweis von mir, zu mir zu kommen. Wo wir manchmal die Tendenz haben, die Segnungen zu lieben, anstatt den Segensgeber. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir den Segensgeber lieben. Und er gibt den Segen so gerne. Was ist der Antrieb von Jesus? Weil er weiß, was wirklich gut zu uns ist. Und dann sagt Jesus, das ist noch eine Bibelstelle, die mir da gekommen ist. Es ist gerade zum Volk Israel, da wird gesagt, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ist genau das. Quelle, eigentlich ist es eine rissige Zisterne und die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Und was macht er dann? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Glauben können wir auch als Vertrauen übersetzen, wird's auch oft. Und letztlich ist es ein Vertrauen in die Botschaft, die Jesus bringt, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass er, der Sohn Gottes, kommt, liebt, den Vater offenbart und letztendlich für die Schuld und Scham dieser Welt am Kreuz stirbt und wieder aufersteht. Die Mächte der Finsternis zerstört. Und er sagt, wenn ihr glaubt und diese Botschaft annehmt, dann wird euch der Heilige Geist gegeben werden. Es gibt da eine Bibelstelle dazu, die fasst es zusammen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Was lesen wir hier? Wir lesen hier eine Verbindung von zum Glauben kommen an die Botschaft, also Buße, Umkehr, Sohnschaft und Kindschaft Gottes und die Sendung des Heiligen Geistes. Also ist es nicht die Frage, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Möglicherweise habt ihr euch mal die Frage gestellt. Der Heilige Geist ist da. Das ist die Zusage. Wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König, dann ist dir der Heilige Geist geschenkt worden. Und als was wird dieser Heilige Geist beschrieben? Als Quelle lebendigen Wassers, die aus uns herausfließt. Aber wenn etwas aus uns herausfließt, muss es ja auch bereits drin sein. Das heißt, der Heilige Geist ist echtes, göttliches Leben in uns. Er ist das echte, göttliche Leben, der den Durst in meinem Leben stillt. Und ich habe mit Menschen darüber geredet, habe auch über diese Message gesagt, Heiliger Geist, ist es nicht viel mehr Zungenrede und Prophetie. Ja, das gehört dazu. Aber manchmal tendieren wir auch als charismatische Gemeinden dazu, den Heiligen Geist nur auf die Geistesgaben abzuschieben. Na, der ist nur dafür zuständig. Dabei ist die Essenz des Heiligen Geistes das Sein, dass die Liebe Gottes, Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dass das Leben Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und dass wir in Christus, in dem Heiligen Geist, der in uns lebt, echtes, wahres Leben haben. Und nun die Frage wieder an uns. Ja, der Heilige Geist lebt in mir. hat dieser Heilige Geist gerade Raum in meinem Leben? Hat dieser Gott Raum in meinem Leben oder nicht? Das ist ja das Herausfordernde auch uns an unserem Glauben, das Schöne und das Herausfordernde an unserem Glauben. Der Heilige Geist, Gott ist ein Gentleman. Er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich würde es lieben, dass du mir Raum in deinem Leben gibst. Dass du mich hineinlässt in dein Lebenshaus, in den Keller, ins Dachgeschoss, in die allen die Schublade, wo möglicherweise auch Schmutz drin ist. Lass mich dein Lebenshaus erfüllen. Aber wenn wir Türen zuschließen und ihn nur im Wohnzimmer haben, wo alles schön aufgeräumt ist, dann kann es auch sein, dass wir ihn in unserem Leben begrenzen. Und er sagt, wenn ihr Durst habt, dann gib mir Raum in deinem Leben. Gib mir Raum. Komm zu mir. Komm zu mir. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus dem Leibe, quasi aus dem Inneren. Das ist das Interessante am christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist nie ein ich-zentrierter, selbstzentrierter Glaube. Sondern es ist immer ein Schenken und Weitergeben. Das finden wir so oft in der Bibel und manchmal vergessen wir es uns als Christen, weil wir auch in unserer Gesellschaft so individualistisch sind. Ich, mich, meiner, mir, der Herr segne diese vier. Amen und die anderen sind erstmal wurscht. Aber das ist nicht Jesus, das ist auch nicht Gemeinde, das ist unsere Gesellschaft. Und wo er sagt, wenn ihr von etwas voll seid, wenn euch der Heilige Geist gegeben ist und ihr echtes, lebendiges Wasser in euch habt, dann werden aus euch Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da stehen tatsächlich Ströme. Nicht Tröpfchen, 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 sondern Ströme lebendigen Wassers. Und wie kann es aussehen, praktisch in unserem Leben? Ich glaube, das Erste ist, von dem Zeugnis geben, was Jesus für uns getan hat. Da, wo wir gestillt worden sind, wo unser Durst gestillt worden sind, wo wir Dinge begriffen haben von diesem Jesus. Wie groß er ist, wie gut er ist, wie stark er und wie sehr er uns liebt, dass wir diese Botschaft weitergeben. Und dabei meine ich nicht jetzt die Bibel nehmen und Menschen um die Ohren hauen, wo ich glaube auch viel Schindluder getrieben wird, in den ersten zwei Sätzen erstmal sagen, dass Menschen Sünder sind. Ich glaube, es ist nicht unser Auftrag, sondern dass auf natürliche Art und Weise wir von dem zeugen, was uns begeistert hat. Wer hier ist Fußballfan? Niemand. Zwei. Sehr gut. Paul, was hast du am Wochenende gemacht? Oh, ich habe Real Madrid geschaut. Samstag, ein richtig cooles Spiel gegen Barcelona. Benzema hat 3 Tore geschossen. Boah. Und am Sonntag? Ja, da war ich mittags mit meiner Familie, war ich auf dem Spielplatz. Was hat mich begeistert am Wochenende? Was hat mich begeistert unter der Woche? Dass wenn mich jemand fragt, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Dass ich sage, ich war in der Gemeinde, es war richtig cool. Und Gott hat mich berührt und Gott hat andere Menschen berührt. Und es ist auf eine natürliche Art und Weise von dem zu zeugen, was in meinem Herzen, was in meinem Leben ist. Und da nochmal eine Rolle rückwärts. Möglicherweise sitzt ihr jetzt hier oder sitzt der ein oder andere hier, mich inbegriffen, dass ich manchmal merke, oh, so viel Begeisterung ist da gar nicht da. So viel Ströme habe ich da gerade gar nicht in mir, dass ich so begeistert davon reden kann. Da rede ich lieber von Real Madrid, als vom Gottesdienst am Sonntag in der EFG in Göppingen oder Kirchheim, ist wurscht. Dass das möglicherweise ein Punkt ist, wo ich zu Jesus komme und sage, Jesus, wenn ich ehrlich bin, ist da gerade wenig lebendiges Wasser. Jesus, wenn ich gerade ehrlich bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin wie ein ausgetrockneter Schwamm, wie so ein wie in der Schule, so ein Schwamm, richtig trocken. Und möglicherweise ist das ein Schritt, ehrlich vor Jesus zu werden und sagen, Jesus, in erster Linie brauche ich dich. Ich brauche dich. Und ich möchte aufhören, irgendwo anders mir mein Durst zu stillen. Jesus, begegne du mir. Füll du mich wieder neu. Aus mir ströme lebendigen Wassers, aber wenn in mir gerade nichts strömt, ehrlich vor Jesus zu werden, zu sagen, Herr, berühre du mich. Also das erste ist Zeugnis. Das zweite, in der Bibel wird ja oft auch mit Bildern gearbeitet und der Heilige Geist im Leben der Gläubigen wird ja als der Fruchtbringende beschrieben. Galater 5, 22, die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Langmut, Selbstdisziplin und so weiter. Selbstdisziplin hören wir nicht so gern, steht aber auch drin als letztes. Die stehen drin und ich bin davon überzeugt, wenn wir Menschen begegnen und wirklich erfüllt sind vom Geist, wenn der Geist Gottes mein Charakter und mein Wesen prägen darf als der Gott der Liebe, dann werde ich mit Menschen anders umgehen und sie ansehen mit liebevollen Augen. Und Barmherzigkeit, ja, möglicherweise hast du gerade richtig viel Mist in deinem Leben und du hast richtig viel Blödsinn gemacht. Und möglicherweise ist die Tendenz in meinem Herzen zu verurteilen und zu sagen, oh Mann. Aber der Heilige Geist ist es in mir, der mit Langmut überzeugt, mit Barmherzigkeit und mit Liebe. Dass wir Christen, dass die Gemeinde, dass Nachfolger Jesu überfließen von der Gutheit und Liebe Gottes. Und dass es auch Auswirkungen hat auf unseren Charakter. Und da finde ich ein Bild zur Klasse, das steht ja gar nicht drauf, Kolosser 3. Da wird unser Charaktermerkmal und unser Tun wird oftmals als Kleidung beschrieben, ja, auch in der Bibel. Und Paulus sagt in Kolosser 3, könnt ihr mal nachlesen, da sagt er, bei manchen Dingen tötet ab, haut ab, tut es weg und bei anderen Dingen sagt, zieht's aus, wie Kleidung, zieht das Schlechte aus und das Gute zieht an. Und das habe ich vor kurzem gelesen und da ist eine Sache, die man ausziehen soll, ist das Aufbrausen. Und es hat mich getroffen, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich habe, wie gesagt, 3 Kinder, 5, 4 und 2. Und wenn man dann schlecht geschlafen hat, dann ist der Geduldsfaden manchmal nicht so sonderlich lang. Und wo ich dann angefangen habe, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, das Aufbrausen, ich zieh's aus. Und ich zieh's wieder aus. Und dann zieh's wieder aus. Und ich zieh's wieder neu an, das Gute und die Liebe und die Geduld, die aus dir herauskommt, die ich nicht produzieren kann. Das bist du, der es in mich hineinlegt. Ich zieh's wieder neu an. Wie man jetzt dann auch Kleidung frisch anzieht und auszieht, dass wir die alte Kleidung immer wieder neu ablegen, die schlechten Charaktermerkmale, die schlechten Tendenzen auch in unserem Herzen und das Gute wieder neu anziehen. Und das ist auch wieder so. Manchmal haben wir es so gern, dass wir die ganze Verantwortung auf Gott schieben. Herr, mach du. Du. Und dann am besten noch im Christlichen, im Geistlichen, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Stimmt, steht in der Bibel. Das stimmt. Und es stimmt natürlich auch, er schenkt das Wollen und das Vollbringen, aber es nimmt uns nicht aus der Verantwortung. Sondern unsere Verantwortung ist, mit dem, was wir haben, zu agieren und auszuziehen und anzuziehen. Und das Letzte, Heiliger Geist, ist auch der Geist der Geistesgaben, der uns begabt. Und da gibt's ja ganz unterschiedliche, Römer 12, 1. Korinther 12 auch, werden unterschiedliche aufgezählt. Und das Interessante ist, sie sind nie zum Selbstzweck, oder selten zum Selbstzweck. Dass ich begabt worden bin, dass ich groß rauskomme und dass es mir immer gut geht. Der Heilige Geist begabt uns, dass wir anderen Menschen dienen. Auch in der Gemeinde dienen. Unserem Nächsten dienen. Und das ist auch eine Form von Strömen lebendigen Wassers. Da, wo mich der Heilige Geist begabt hat, bei mir ist es jetzt Reden. Bei euch ist vielleicht was ganz anderes, handwerkliches Dienen. Vielleicht ein offenes Ohr zu haben für Menschen, wo Menschen zu euch kommen und sagen, ey, mit dir kann ich echt gut reden. Das sind Gaben, die uns der Heilige Geist gegeben hat, die wir dann nicht für uns behalten, sondern wo Ströme aus uns herausfließen, indem wir unsere Gaben, die uns der Geist gegeben hat, einsetzen. Ich komme zum Ende. Gottesbilder noch. Wenn wir Fragen, wie ist Gott? Altes Testament, Neues Testament. Dann sehen wir hier einen Gott, der offenbart sich in Jesus, der die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens kennt und sie ihm nicht egal sind, sondern stillen möchte. Und das ist, glaube ich, was wir als Christen schon so oft gehört haben. Oh Mensch, habe ich da schon viele Predigten, habe ich schon so oft gehört. Aber ist dieses Gottesbild auch wirklich eingebrannt in mein Herz? Oder ist es ein Gottesbild in meinem Kopf und in meinem Herz? Ist ein ganz anderes Gottesbild. Oh, ist der wirklich gut zu mir? Hat er wirklich meine Sehnsüchte im Blick? Hat er wirklich lebendiges Wasser? Manchmal hat unser Kopf und unser Herz komplett unterschiedliche Ansichten. Das heißt, man manchmal vom Kopf ins Herz sind die längsten 30 Zentimeter der Welt. Dass Gott meine Sehnsüchte kennt und meine Sehnsüchte stillen möchte, mir echtes Leben geben möchte, ist es ein Gottesbild, was ich in meinem Herzen verankert habe oder nicht? Zum Nachdenken, gerade auch während dem Lobpreis, 3 Punkte. Das erste ist, komm zu Jesus, vielleicht das erste Mal. Also ob du, vielleicht kennst du Jesus noch nicht, bist vielleicht gerade der, weiß nicht, wie du dich siehst, als Bettler am Tor des Tempels oder als der Priester. Wenn es dich dürste, dann komm zu Jesus. Aber auch vielleicht für uns, wo wir merken, okay, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, es fühlt sich so wenig an, dass aus mir Ströme lebendigen Wassers fließt, weil in mir gerade so wenig ist. Da ist gerade die Sahara anstatt eine Quelle, gefühlt. Ja, oftmals. Da möchte ich dich herausfordern oder einladen, jetzt auch im Lobpreis, im Abendmahl zu Jesus zu kommen und ehrlich vor ihm zu werden. Das zweite, womit stille ich derzeit den Durst meiner Seele? Und ich glaube, da dürfen wir auch einfach Gott fragen und zu sagen, Herr, kann es sein, dass vielleicht meine Arbeit, meine Familie, mein Partner, meine Kinder, meine Gesundheit ein Altar in meinem Leben geworden, ein Gott in meinem Leben geworden sind, um die ich herumrenne? Und ich glaube, Gott ist mündig genug, um uns da auch Weisung zu geben und zu sagen, ob alles gut ist oder ob da vielleicht auch wirklich Punkte sind, die er ansprechen möchte. Und dabei immer, immer, immer in Liebe. Wenn wir ein Bild von Gott haben, der sagt, und da hast du ein Altar in deinem Leben. Das ist auch wieder eine Vorstellung von Gott, die Scheps ist. Wo er sagt, hey, da ist was. Aber ich liebe dich radikal, reiß ihn ab, komm zu mir. Bei mir hast du echtes Leben. Und ein letztes, ist ein bisschen herausfordernd formuliert. Bin ich ein Mittler des lebendigen Wassers oder doch eher ein Damm? Ich meine es jetzt nicht eben, dass wir jetzt den Durchfluss unseres Lebens messen. Sind es 20 Kubikliter oder halb plus 3 Tropfen? Das meine ich nicht. Aber bin ich in meinem Leben nur auf mich fixiert? Oder habe ich auch einen Blick für meinen Nächsten, wo ich ihm vielleicht von Jesus erzähle? Vielleicht die Gaben einsetzt, die Jesus mir gegeben hat, die der Heilige Geist in mich hineingelegt hat? Oder drehe ich um mich selber? Ich würde gern mit uns beten noch. Jesus, ich danke dir für diese 3 genialen Verse, Herr. Herr, und als allererstes danke ich dir, dass du der Gott bist, der uns ruft, zu sich ruft. Wo du nicht die Menschen weiter um den Altar rumrennen lässt und sagst, ja, sollen sie halt rennen. Sondern wo du Sehnsucht siehst und zu dir rufst, weil du echtes, lebendiges Wasser hast. Und ich danke dir, dass es auch für uns heute gilt, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Du bist der Gott, der uns sieht, wie in der Jahreslosung. Und du siehst unsere Sehnsüchte. Herr, und ich bete, dass wir ehrlich vor dir werden, heute Morgen und zu dir kommen mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Sehnsüchten, möglicherweise auch mit unseren Frustrationen, wo wir das Empfinden haben, unser Leben, so wie es gelaufen ist oder so wie es läuft, es hätte anders laufen müssen. Jesus, dass wir ehrlich vor dir werden dürfen und in deine Arme rennen dürfen, weil bei dir echtes, volles Leben zu finden ist, immer wieder neu. Ich danke dir, dass du uns nicht abweist, dass du uns nicht die kalte Schulter zudrehst, sondern dass du uns annimmst. Herr, ich bete für gerade diesen 3. Punkt, wo wir so gerne mit uns selbst beschäftigt sind. Wo ich so gerne mit mir beschäftigt bin, mit meiner Familie und mit meinen Freunden, und da hört es aber schon ganz, ganz schnell auf. Herr, ich bete, dass du uns ein Herz schenkst, was andere Menschen im Blick hat. Dass wir nicht ein ich-zentriertes Leben leben, sondern in dem Wissen, dass du uns versorgst, den anderen sehen dürfen. Du bist unser König, du bist gut. Und ich bete, dass du uns jetzt begegnest in dieser Lobpreiszeit. Dir gebührt Lobpreis und Ehre, Jesus. Amen.